Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 340 vom 15. Juni 2023. Und damit herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe vor der Sommerpause. An den Mikrofonen begrüßen euch, wie in jeder Woche, wenn nicht gerade Sommerpause ist, Ulf Burmeier, das bin ich, und
Philipp Hanse, ganz herzlich willkommen, auch von mir. Ja, bevor es in die Sommerpause geht und wir euch alle zwei Wochen mit einem ausführlichen Interview beglücken, noch kurz wie gewohnt die Haushinweise, Hausmitteilung. Und zwar gibt es wieder mal eine Lage live. Das ist schon eine Weile her, deswegen müssen wir das Konzept, glaube ich, nochmal erklären. Das bedeutet, dass wir, Ulf und ich, uns auf die Bühne setzen, eine Podcast-Folge aufnehmen, so wie wir das eigentlich immer machen. Und danach gibt es ein paar Fragen, wenn ihr welche habt. Und wir geben ein paar Antworten, wenn wir welche haben. Und danach stellen wir uns eigentlich alle gemütlich beim Kaltgetränk zusammen und quatschen ein bisschen.
Genau, das ist also eure Chance, einfach mal live dabei zu sein, wie so eine Lage der Nation eigentlich entsteht. Wir podcasten vor Publikum, wir beantworten Fragen und wir stellen natürlich dann im Oktober auch das Lagebuch vor, das dann gerade erschienen sein wird.
Richtig. Und diese Lage live, von der wir gerade reden, die findet statt in Frankfurt am Main, am Rande der Buchmesse der Frankfurter, und zwar am Donnerstag, dem 19. Oktober abends.
Um 19 Uhr sehr wahrscheinlich. Okay. Ne? Das klären wir nochmal, aber 19 Uhr ist jedenfalls bislang verabredet.
Ja. Genau. Ganz wichtig, ihr braucht kein Ticket für die Frankfurter Buchmesse, ihr braucht ein Ticket für die Lage live. Und das kriegt ihr unter lage.live.
Ganz einfach. Lage.live, so heißt der Domainname, gebt ihr oben im Browser ein oder bei euch im Handy oder so. Lage.live, da kommt ihr direkt bei uns in den Ticketshop.
In den USA, da müssen wir mal wieder hinblicken, haben wir länger nicht gemacht, seit dort wieder Gehirne an der Macht sind. Aber wir blicken da mal wieder rüber, denn wir haben es mit einem wahrlich historischen Fall zu tun, der sich dort gerade abspielt, und der hat sehr viel zu tun mit dem Ex-Präsidenten Donald Trump.
Genau, Donald Trump, der ist Ex-Präsident und zugleich Herausforderer des gegenwärtigen Präsidenten Joe Biden. Und dieser Ex-Präsident und Herausforderer wird nun vom Justizminister der Vereinigten Staaten, der zugleich oberster Staatsanwalt ist auf Bundesebene, angeklagt. Und dieser Justizminister ist aber eben natürlich zugleich ein Minister des aktuellen Präsidenten Joe Biden und damit des mutmaßlichen Gegners von Donald Trump bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Also ihr seht schon, da überlagert sich so einiges, und das macht dieses Verfahren auch zugleich extrem politisch.
Ja, das hat es halt noch nie gegeben. Also nicht genug damit, dass der Sieger einer Wahl über den Verlierer mehr oder weniger, ich will nicht sagen, er richtet ja nicht persönlich.
Nee, aber er bringt halt die Anklage
überhaupt zu Gericht. Er bringt halt die Anklage vor. So, jetzt ist es noch so, dass Trump nun auch noch wieder kandidiert und jetzt auch der amtierende Präsident auch über seinen Gegner, seinen potenziellen Gegner im Wahlkampf quasi ein Verfahren anbringen lässt. Also das ist auf so vielen Ebenen verworren.
Ja, und wobei ich würde da schon eine kleine Fußnote dran machen. Ne? Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das quasi direkt nur ein rein politisches Strafverfahren. Das kann man wirklich gar nicht sagen. Also wir kommen gleich noch zu den juristischen.
Aber der Vorwurf ist leicht zu machen.
Ja, der Vorwurf wird natürlich auch von Donald Trump erhoben. Aber deswegen ist mir das so wichtig, das nochmal deutlich zu machen. Wir sollten eben da auch seinen letztlich Desinformationsnarrativen, glaube ich, nicht auf den Leim gehen. Ein wunderschönes Gegenbeispiel ist nämlich der Fall Hillary Clinton. Wir erinnern uns, im Präsidentschaftswahlkampf 2016 hat eine riesengroße Rolle gespielt der Vorwurf gegen Hillary Clinton. Sie hätte dienstliche E-Mails auf einem privaten Server gespeichert, der, glaube ich, im Kern auch zutraf. Interessanterweise hat aber der Attorney General, also der Justizminister unter Donald Trump, 4 Jahre lang Hillary Clinton gerade nicht angeklagt. Ne? Das heißt also, so einfach ist das dann wiederum nicht mit der politischen Manipulation. Und der Attorney General verfügt, auch wenn er Minister ist, durchaus über eine gewisse Unabhängigkeit. Insofern würde ich schon sagen, wenn Donald Trump das jetzt direkt versucht, das einfach nur in eine politische Ecke zu schieben, dann schießt er deutlich übers Ziel hinaus. Denn Philipp, an den Vorwürfen ist ja durchaus was dran.
Absolut. Und da gibt es, glaube ich, wenig zwei Meinungen tatsächlich darüber unter Experten, Expertinnen, dass die Vorwürfe massiv sind und vor allen Dingen extrem gut belegt und dokumentiert. Worum geht's? Trump hat nach dem Auszug aus dem Weißen Haus kistenweise Geheimdokumente mitgenommen in seinen Club, in sein Zuhause nach Mar-a-Lago in Florida, und hat die dort sehr leger gelagert, möchte ich es mal nennen. Also die standen halt da in irgendwelchen Schränken rum. Zum Teil standen die auch in der Dusche. Ja, weil
in
halt
seinem Badezimmer.
In seinem Badezimmer irgendwo, weil er nicht genug Platz war, diese wirklich, ich glaube, es waren hunderte Kisten voller Dokumente. Leute mitzunehmen, Kisten, jetzt nicht, wie er das behauptet, mit seinen persönlichen Dokumenten, wo er irgendwie mal einen Brief von irgendeinem Staatsführer bekommen hat, sondern das waren Angriffspläne auf fremde Staaten, das waren Auflistungen des Nukleararsenals der Vereinigten Staaten.
Also schon chronologisch.
Substanzielles Zeug, und das lag da halt rum. Und dann, damit nicht genug, als dann irgendwann der Staat anrief und sagt, du, könnte es sein, dass du da Kisten mitgenommen hast, hat er gesagt, ja, aber nein, und hat sie nicht rausgerückt. Dann kam irgendwann mal Ermittler, haben geguckt, dann haben sie was gefunden, mitgenommen, aber das war dann offensichtlich nicht alles. Dann hat er nochmal quasi so eine Subpoena bekommen, also eine gerichtliche Aufforderung, doch den Rest auch noch zu geben. Dann hat er seine Leute angewiesen, doch die restlichen Kisten zu verstecken. Also er hat alles getan, um das Zeug nicht rauszurücken.
Ja, genau, und das macht den Fall auch so interessant, denn man muss schon zugeben, auch Joe Biden hatte dienstliche Unterlagen in seiner Garage. Ne, darauf verweisen jetzt zum Beispiel Anhängerinnen und Anhänger der Republikaner, dass sie halt sagen, naja, also Trump ist ja nicht der Einzige, der es da nicht so ganz sauber mitgehalten hat mit diesen Geheimunterlagen. Auf der anderen Seite ist aber eben so, Joe Biden hat natürlich, als es aufgefallen ist, die dann sofort zurückgegeben. Also es geht zum einen natürlich um die Frage, hat man die überhaupt in seinem Besitz, aber zum anderen auch um die Frage, wie geht man denn damit um, wenn man dann solche Dokumente in seinem privaten Besitz vorfindet.
Behinderst du die Justiz und solche Sachen, ne? Also so eindeutig der Fall zu sein scheint und so dicht die Beweise offensichtlich sind, was man jetzt aus der Anklageschrift rauslesen kann, so hofft Trump vor allem auf die Richterin, die diesen Fall übernommen hat. Sie gilt als unerfahren, aber wurde halt von ihm eingesetzt. Ich glaube sogar kurz nachdem er die Wiederwahl verloren hatte. Und die hat auch schon mal in diesem Fall zu seinen Gunsten entschieden, als es nämlich darum ging, wie sehr dürfen eigentlich Ermittler ermitteln. Und da hat sie da kurz mal auf die Pause-Taste gedrückt. Diese Entscheidung wurde dann vom Berufungsgericht gekippt, aus dem Fenster geworfen. Mit viel Saus und Braus wurde das kassiert. Aber die Richterin hat hier schon einmal dokumentiert, dass sie doch geneigt ist, Trump zu behandeln, nicht wie jeden anderen Staatsbürger.
Genau, dasselbe gilt auch für die Geschworenen. Wie die natürlich dann konkret entscheiden werden, weiß man nie. Aber Trump hofft einfach darauf, weil der Fall ja in Florida spielt, nicht in Washington DC, dass die ihm vielleicht etwas freundlicher gesonnen sein könnten als in der Hauptstadt. Aber das ist letztlich natürlich immer so ein bisschen Zufall, wer denn da tatsächlich ausgelost wird.
Also Trumps Karten, glaube ich, das lese ich überall, hört man aus allem raus, sind denkbar schlecht vor Gericht. Da geht's auch wirklich um viel, das muss man mal sagen. Das ist jetzt nicht just another Verfahren, eins von 100 Verfahren, was Trump so hat, nee, wo er dann vielleicht eine Million mal zahlt oder sich hier irgendwie rauswindet. Wenn er da schuldig gesprochen wird, wandert er in den Knast.
Ne, das sind halt einfach 37 Fälle, die da auch zur Anklage stehen. Das ist ja in den USA ein bisschen anders als bei uns. Da wird dann keine Gesamtstrafe gebildet, sondern im Grundsatz addiert. Ne? Allein schon aus dieser Vielzahl der Fälle kann sich da für ihn ein enormes strafrechtliches Risiko ergeben. Normalerweise würde man sowas ausdealen in den USA, aber man kann sich mir nicht so richtig vorstellen, dass Donald Trump, ja, der immer jede Schuld weit von sich weist, der sich grundsätzlich für unbesiegbar hält, dass Donald Trump irgendwann mit der Staatsanwaltschaft einen Deal schließt, kann man sich nicht so richtig vorstellen.
Das aber würde heißen, sagt er, ich bin schuldig.
Er müsste sich nämlich dazu wohl schuldig bekennen. Genau, das ist das Problem. Und er müsste dann natürlich auch eine jedenfalls sehr erhebliche Strafe wohl in Kauf nehmen. Ne? Und kann man sich nicht so richtig vorstellen, dass er da mitmacht. Deswegen rechnen alle damit, dass er ganz hoch pokern wird, also ernsthaft versuchen wird, auf Freispruch kann er letztlich nicht hoffen, aber er könnte halt versuchen, diesen Prozess massiv zu verschleppen bis nach den nächsten Präsidentschaftswahlen. Denn dann könnte er möglicherweise seinen eigenen Attorney General dann anweisen, das Ding zu begraben oder noch irgendwie schräger. Er könnte sich einfach selbst begnadigen. Das Begnadigungsrecht steht ja dem US-Präsidenten zu. So ein bisschen umstritten verfassungsrechtlich, ob er sich selber begnadigen kann. Das ist halt noch nie so richtig ausprobiert worden.
Aber wenn es einen First gibt, dann bei ihm.
Und wenn man sich überlegt, wer soll dagegen klagen und vor allem, wer wird darüber entscheiden? Der Supreme Court ist ja nun inzwischen auch überwiegend mit konservativen bis extrem konservativen Richterinnen und Richtern besetzt. Also insofern, das könnte seine Strategie sein, das Ding irgendwie über die Zeit zu retten, bis er selber wieder im Weißen Haus sitzt.
Er wurde jetzt halt erstmal angehört und bevor das Verfahren beginnt, das dauert noch Monate richtig, bevor der Prozess beginnt. Das setzt aber natürlich voraus, das Szenario, was du eben beschrieben hast, dass er Kandidat A der Republikaner wird, das ist ja auch noch nicht ausgemacht, und B dann auch die Wahl gewinnt gegen Joe Biden. Deswegen gibt es noch eine zweite Strategie. Angenommen, er scheidet vielleicht bei dieser Kandidatenkür aus, dann könnte er zu einem der verbleibenden Kandidaten der Republikaner gehen und sagen, hör mal zu, für den Fall hier, dass du weitermachen willst. Ich könnte dich unterstützen. Ich könnte dich mit meiner Trump-Army ins Weiße Haus bringen, wenn du mir versprichst, dass du mich begnadigst, wenn du da sitzt.
Ja, das könnte so ein Deal sein. Rückzug aus der Schlacht ums Weiße Haus im Gegenzug gegen das Versprechen einer Begnadigung. Und ganz unrealistisch ist das auch nicht, denn einer der zentralen Gegenkandidaten von Donald Trump um die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei, Ron DeSantis, ne, der Gouverneur Floridas, der hat jetzt sogar schon öffentlich gesagt, er verlangt im Grunde von allen BewerberInnen um die Präsidentschaft, sich dazu zu bekennen, ob sie Donald Trump begnadigen würden, ja oder nein. Ne? Also man nennt das im Amerikanischen...
Das ist kein exotisches Szenario.
Nein, gar nicht. Man nennt das im Amerikanischen schon ein Pledge. Ne? Also er verlangt jetzt von allen, hoch und heilig zu versprechen, wenn ich Präsidentin werde, werde ich Donald Trump begnadigen oder halt zu sagen, dass man das nicht tun wird. Und mit solchen Pledges kann halt im Wahlkampf unglaublich Stimmung gemacht werden. Und insofern, wie du sagst, Philipp, überhaupt nicht unrealistisch, dass letzten Endes auf diese Art und Weise Donald Trump doch nochmal davon kommt.
Wir hatten ja letztens über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen. Also dieses...
Nicht nur einmal.
Und hatten uns darüber auch aufgeregt, dass die FDP verhindert hat, dass das schnell ins Parlament kommt und schnell in die erste Lesung, damit man halt über die Inhalte reden kann. Das ist nun diese Woche passiert. Am Donnerstag gab es die erste Lesung, also heute gab es die erste Lesung dieses Gebäudeenergiegesetzes, wo es halt darum geht, wer kann welche Heizung ab wann noch einbauen. Und das könnte, weil das jetzt im Parlament war, durchaus sein, dass dieses Gesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause wirklich Gesetz wird.
Das ist jedenfalls der explizite Plan natürlich von Robert Habeck, dem politisch vor allem verantwortlichen Minister, neben der Bauministerin Clara Geiwitz. Aber ob das so kommt, hängt natürlich jetzt von den Verhandlungen in den nächsten Wochen ab. Eins ist jedenfalls klar, wenn es kommt, dann wird es im Bundestag ganz massiv geändert werden gegenüber dem ersten Entwurf, den das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vorgelegt hatte. An dem ist ja wiederum massive Kritik vor allem auch der FDP gegeben, hatte natürlich auch der Opposition, aber innerhalb der Koalition von der FDP. Und wie diese Einigungen aussehen werden oder aussehen sollen, letztlich entscheidet das Parlament das ja autonom, dafür haben sich die Spitzen der Ampel auf sogenannte Leitplanken geeinigt.
Genau, das sind zwei Seiten, haben wir auch verlinkt, knapp zwei Seiten, auf denen eben skizziert ist, wie dieses Gesetz jetzt im Parlament verändert werden soll. Und wenn das denn so kommt, wie das diese Leitplanken skizzieren, dann wird dieses Gesetz massiv weichgespült. Wobei, das muss man vorwegschicken, der Ansatz, die Grundidee gar nicht verkehrt ist. Die Idee ist, der Heizungstausch vom Gebäudeenergiegesetz, der soll jetzt verzahnt werden mit der sogenannten kommunalen Wärmeplanung. Also das bedeutet, Kommunen, Gemeinden sollen einen Plan machen, wie und ob sie Häuser mit größtenteils klimaneutraler Wärme über Rohre versorgen wollen. Was letztlich in der Praxis bedeutet, sie müssen Fernwärme planen. Und falls ja, wie und für welche Grundstücke? Und die Idee ist nämlich gar nicht schlecht, weil wenn du tatsächlich Häuser und Gebäude mit klimaneutraler Fernwärme versorgen kannst, dann müssen die keine Wärmepumpe mehr einbauen. Und dann sind ratzfatz, so ist das in Dänemark ja passiert, ratzfatz hunderte, tausende Gebäude auf einmal klimaneutral beheizt. Das ist die Idee. Und das zu verzahnen, also erst die Wärmeplanung zu machen und dann zu gucken, ja, welche Häuser erreichen wir denn nicht. Und in die muss dann halt zum Beispiel eine Wärmepumpe eingebaut werden. Vom Prinzip okay, warum das ein schlechtes Plan ist, sagen wir unten. Aber das ist zumindest der Ansatz dieser Leitplanken.
Ja, und dieser Inhalt der Leitplanken ist nämlich zugleich, dass im Gegenzug der Ausstieg aus der fossilen Energie oder der fossilen Energie für Heizen doch ganz massiv aufgeweicht wird. Ne, es gab ja da in dem bisherigen Entwurf die Idee, dass Heizungen zu 65% mit erneuerbarer Energie betrieben werden sollen. Das soll nun nur noch gelten müssen für Neubauten, aber auch nicht für alle Neubauten, sondern nur für Neubauten in Neubaugebieten.
Genau, die müssen, wenn sie eine neue Heizung einbauen, in Neubauten, in Neubaugebieten, da Heizungen haben, die zu 65% erneuerbare Energie produziert. Das ist natürlich auch heute schon größtenteils der Fall. Auch in Neubauten außerhalb von Neubaugebieten dürfen ab kommenden Januar nach diesen Leitplanken noch fossile Gasheizungen eingebaut werden, sofern sie wasserstofffähig sind. Also das muss man sich vorstellen, da wird ein neues Haus gebaut, nicht in einem Neubaugebiet, sondern irgendwo ein neues
Lückenschluss,
Haus. Lückenschluss. Ja. In die dürfen nach dieser Idee noch fossile Gasheizungen eingebaut werden, wenn die wasserstofffähig sind. Nicht, dass sie damit Wasserstoff beheizt sind, fähig sind.
Genau, und ob dann da jemals eine Wasserstoffleitung kommt, weiß der Himmel. Ne? So. In Bestandsbauten, also Gebäuden, die einfach nur saniert renoviert werden, wo die Heizung getauscht wird, da bleiben neue rein fossile Heizungen erlaubt. Und zwar solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Das ist diese Verschränkung, ja, der Heizungsregelung mit der Wärmeplanung. Die Idee ist, solange die Kommune keine solche Wärmeplanung vorgelegt hat, solange können neue rein fossile Heizungen eingebaut werden. Das ist vielleicht so die zentrale Änderung. Die Frage ist dann natürlich, wie steht es denn um diese kommunale Wärmeplanung, Philipp? Und da muss man sagen, da sind die Regeln ziemlich lax.
Da sind die ziemlich lax. Das ist jetzt auch ein Gesetz, was jetzt, glaube ich, entwickelt wird, noch nicht verabschiedet. Aber die Idee ist da, dass nach den derzeitigen Planungen Großstädte bis 2026 so eine Wärmeplanung vorlegen müssen. In Kleinstädten muss das Ding aber erst 2028 vorliegen. Und in Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern muss das gar nicht gemacht werden. Die können das machen und machen das ja zum Teil auch schon, aber sie müssen eben nicht.
Tja, und solange das nicht passiert ist, sollen eben im Bestand neue Gasheizungen eingebaut werden können. Das heißt mit anderen Worten, solange eine Kommune die Planung verschleppt, können weiter klimaschädliche Heizungen eingebaut werden.
Ja, und mindestens in den nächsten Jahren, also bis nach den Ideen soll ja spätestens in Kleinstädten 2028 so eine Wärmeplanung vorliegen.
Tja, wenn
bis
das dahin, nicht passiert,
oder ja, Himmel, wenn das ne? nicht passiert, dann kannst du halt weiter einbauen und bis dahin auf jeden Fall. Also im Bestand, wenn du Heizung austauscht, bis auf Weiteres kannst du da eigentlich Gas einbauen. Der größte Einschnitt aber ist, dass Gasheizungen, die mit Wasserstoff betrieben werden können, können auch im Bestand eingebaut werden, wenn die Kommune eine verbindliche Wärmeplanung inklusive Plan für ein klimaneutrales Gasnetz vorlegen kann.
Aber es reicht, und das ist der Witz, es reicht der Plan für ein klimaneutrales Gasnetz. Das muss nicht wirklich passiert sein, sondern diese Umrüstung der Gasnetze auf Wasserstoff muss erst bis 2045 erfolgt sein. Das heißt mit anderen Worten, wenn deine Kommune nur beschließt, in den nächsten 20 Jahren mal irgendwann ein klimaneutrales Gasnetz aufzubauen, dann kannst du bis dahin fossile Gasheizung einbauen, sofern die sich nur dereinst irgendwann vielleicht mal mit Wasserstoff betreiben lassen.
So, und das ist wahrscheinlich der größte Einschnitt, und so sagt auch die Wärmeexpertin oder Wärmewende-Expertin der Deutschen Umwelthilfe, Elisabeth Staudt, im Tagesspiegel Background. Das Ziel des Gebäudeenergiegesetzes sei durch Würde, muss man sagen, Würde durch diesen Passus ausgehebelt. Sie sagt, im schlimmsten Fall laufen die wasserstofffähigen Gasheizungen, die eingebaut werden dürfen, weil es einen Plan gibt, bis 45 rein fossil weiter.
Malte Kreuzfeld, Klimajournalist von Table Media, fasst das zusammen. Wenn das so umgesetzt wird, wie es sich in der Pressekonferenz anhört und im Papier der Fraktionschefs liest, ist das Gebäudeenergiegesetz in erheblichem Ausmaß entkernt worden.
Ja, und dem widersprach Robert Habeck im Deutschlandfunk nicht in der Sache. Er verwies halt darauf, das ist ein Papier, zwei Seiten, das sind Leitplanken. Er spielte das, würde ich sagen, ein bisschen runter.
Es ist nur nicht geändert, sondern es ist ein politisches Einigungspapier, 1,5 Seiten, knapp 2 Seiten, teilweise mit Formulierungen, die Dinge, die wir erreichen wollen, umschreiben. Das muss man ja zugeben. Das ist jetzt kein Gesetzestext, der da entstanden ist, sondern dann stehen da sehr viele ungenaue Formulierungen drin, und die stehen da drin, weil wir noch nicht komplett einig sind. Sonst hätten wir da ja auch Zahlen, Daten und, weiß ich nicht, konkrete Summen reinschreiben können. Da stehen also noch interessante 3 Wochen vor uns, und Sie werden noch mit vielen Kollegen und vielleicht auch mit mir darüber reden, was denn im Einzelnen jetzt das nun wieder bedeutet.
Ja, tja. Das Ding muss nun durch den Bundestag.
Ja, aber dort ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit bis zur letzten Sitzung vor der Sommerpause. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, die Zeit läuft den Grünen davon. Ne? Die Grünen wollen dieses Gesetz natürlich durchsetzen, möglichst bald, im Grunde jedenfalls auch Teile der SPD, weil ja einfach durch die hohen Gaspreise sonst auch enorme Kosten auf die Menschen zukommen, wenn weiter Gasheizungen eingebaut werden. Während die FDP eigentlich, wenn man mal etwas zuspitzen will, alle Zeit der Welt hat. Ne? Das heißt, die können das im Prinzip aussitzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Verhandlungsposition der Grünen und auch der SPD sind da nicht so wahnsinnig gut. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht ganz vorstellen, dass die FDP dann noch irgendwelche Nachschärfungen wieder durch die Hintertür zulässt in den Bundestagsberatungen. Insofern, ich halte das, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen für Zweckoptimismus, was Robert Habeck da im DLF gesagt hat. Aber klar, schauen wir mal, was letztlich beschlossen wird, Philipp. Jedenfalls, wenn das so kommt, dann sieht es für den Klimaschutz im Bereich Gebäudeheizung nicht so wahnsinnig gut aus.
Ja, das würde ich sagen, ist ein Rückschritt. Dann hängt die Frage, ob jetzt in den nächsten Jahren klimaneutrale Heizung eingebaut gebaut werden, nicht mehr in erster Linie vom Gesetz ab, sondern davon, ob die Leute verstehen, dass es irgendwann teuer wird. Ob die das rechnen können, ob die das überblicken, ob die das richtig prognostizieren. Und das muss man ja der Fairness halber auch sagen, das machen ja auch viele. Es ist jetzt Montag gerade die Statistik rausgekommen vom Bundesamt für Statistik, wonach im vergangenen Jahr in 57% der fertiggestellten Wohngebäude in dem Jahr eben eine Wärmepumpe eingebaut wurde und in über 61% noch andere klimaneutrale Heizungen eingebaut wurden, also 57% Wärmepumpe und dann noch ein paar andere Techniken, so dass irgendwie nahe knapp 2/3 der Neubauten mit klimaneutralen Heizungen ausgestattet wurden, Gebäude, die im letzten Jahr fertiggestellt wurden. Das heißt, bei Neubauten ist der Trend völlig klar, aber du hast natürlich 20 Millionen Gebäude im Bestand, die alle ihre Heizung.
Die Zahl? 20
ja,
20
Millionen, okay. 19, mhm. Quietsch. Ja. Und 3/4 davon werden fossil beheizt. Und das musst du irgendwie angehen. Also sagen wir mal so, das Tempo wird eindeutig abgebremst, wenn das so kommt, was in den Leitplanken
steht. Ja, und wir laufen damit natürlich in die nächste soziale Frage hinein. Wenn die Gaspreise tatsächlich steigen durch die steigenden CO2-Abgaben, dann bedeutet das natürlich, dass Heizen immer, immer teurer wird. Und wenn man den Druck da rausnimmt, die Heizung auszutauschen, dann wird dieser Druck durch die Hintertür kommen über die Gaspreise. Aber das ist natürlich das Riesenproblem. Gerade so bei Mietwohnungen, wenn die nicht saniert werden, ne, dann müssen ja schließlich die Mieterinnen und Mieter diese hohen Gaspreise zahlen.
Stand heute zum
Beispiel. Stand heute, ne? Also weil es für die Vermieter ohne einen gesetzlichen Zwang kaum einen Anreiz gibt, da was zu tun. Also hängt so ein bisschen vom Mietmarkt ab, ne? Aber in den angespannten Mietmärkten, wo die Leute froh sind, überhaupt eine Wohnung zu finden, da werden sie niemals eine Wohnung nicht mieten, weil die noch mit teurem Gas beheizt wird, ne?
Ja.
Auch der Deutsche Mieterbund hat ja so ein bisschen Front gemacht gegen die ursprünglich mal vorgesehenen relativ strengen Regelungen im Gebäudeenergiegesetz nach dem Motto, da müssen die MieterInnen unter Umständen noch die Umrüstung bezahlen. Aber da würde ich sagen, das war der klassische Schuss ins Knie, denn so wie es jetzt kommt, werden die MieterInnen im Zweifel über die Heizkosten enorm belastet.
Und was ja auch noch ein Punkt ist, durch die Verzahnung jetzt mit dieser Wärmeplanungsgeschichte, ne, entsteht ja ein enormer Druck auf die Kommunen.
Genau, und zwar nämlich diese Wärmeplanung zu verschleppen, ja, also einfach gar keine Wärmeplanung zu machen, kleine Kommunen müssen ja nicht, oder sowas zu, so einen Stunt zu drehen, wie man plant mal ein fiktives Gasnetz für 2043, das dann leider doch nicht kommt, ne, tragisch, und die Folge wäre in jedem Fall, dann können weiter Gasheizungen verbaut werden, und ich sehe schon die kommunalen Wahlkämpfe, wo irgendeine Anti-Klimaliste sagt, also wir setzen durch, hier bei uns gibt's keine Wärmeplanung, ihr könnt Gasheizung einbauen, bis der Arzt kommt.
Also und ich finde, dieses Thema, das zeigt einfach ganz schön, in Anführungsstrichen, dieses Dilemma dieser Transformation, dieser verschleppten Transformation, in der wir uns befinden. Eigentlich ist das ja eine gute Idee. Wir machen erst die kommunale Wärmeplanung, schauen, welche Gebäude, Häuser können wir mit klimaneutraler Wärme bis wann versorgen. Dem Rest schreiben wir dann vor, da muss Wärmepumpe rein. Das Problem ist aber, weil wir so lange gewartet haben, weil wir so lange nichts gemacht haben, müssen wir jetzt alles auf einmal machen. Und wir müssen alles parallel machen, weil wir einfach keine Zeit mehr haben. Und wenn man das jetzt trotzdem sequenziell macht, erst das eine, dann das andere, dann führt das genau zu dem, was wir jetzt hier analysiert haben. Wir stoßen zu viel CO2 aus.
Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, mit dem wir zugleich ein etwas längeres Stück aus einer der letzten Lagen aufgreifen, nämlich zum Thema Schulen.
Wir hatten ja schon einige Male über diesen wirklich bedenkenswerten Umstand berichtet. Bildungserfolg von Kindern in Deutschland hängt maßgeblich vom Einkommen und der Bildung ihrer Eltern ab. Je mehr die verdienen, je höher die Bildung ist, desto größer sind die Chancen auf einen Bildungserfolg bei Kindern. Das halten alle, wissen alle, das ist ein untragbarer Zustand. Deswegen will die Ampel da tätig werden, und das hatten wir ja auch schon mal im Programm, und hat sich vorgenommen, das sogenannte Startchancenprogramm in die Welt zu setzen. Das bedeutet im Kern, alles in allem sollen 2 Milliarden Euro gezielt an Schulen fließen, die es wirklich brauchen, wo Kinder wirklich sind, die schlechte Startchancen haben.
Genau, das Problem ist, davon kommt nur 1 Milliarde vom Bund, und zwischen Bund und Ländern gibt es noch viel Streit um die Finanzierung. Aber im Grundsatz ist dieses Startchancenprogramm eine gute Idee, da sind sich eigentlich alle einig. Eben der zentrale Streitpunkt ist nur, wie kommt das Geld denn jetzt auch wirklich zu den Schulen und zu den Kindern, die schlechtesten Startchancen haben?
Richtig, die Länder zum Teil auch der Bund, aber vor allen Dingen die Länder, wollen das Geld in großen Teilen nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilen. Hatten wir auch schon mal in der Lage, deswegen hier die Kurzform. Dieser Königsteiner Schlüssel geht im Kern danach, wie viel Einwohner hat ein Bundesland und auch wie viel Steuern werden denn da eigentlich gezahlt. Und das hat natürlich im Kern mit der Armut von Kindern und den Startchancen dort nichts zu tun. Im Gegenteil, wenn das Geld nach diesem Schlüssel verteilt wird, dann würde das bedeuten, reiche Länder mit guten Startchancen bekommen besonders viel Geld vom Bund. Arme Länder, wo Kinder besonders schlechte Startchancen haben, bekommen besonders wenig Geld vom Bund.
Tja, Fachleuten ist deswegen völlig klar, das Geld muss irgendwie nach einem Sozialindex verteilt werden. Wo sind die ärmsten Kinder? Da muss das Geld hin. Aber einen solchen Sozialindex gab es bisher nicht so richtig. Niemand weiß wirklich bundesweit, welche Schulen haben denn eigentlich die meisten Probleme. Und diese Woche hat nun ein Berliner Forscher dazu ein Papier veröffentlicht, das uns da voranbringen könnte, nämlich Professor Dr. Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin. Er ist außerdem noch Arbeitsbereichsleiter am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Professor Helbig.
Hallo.
Herr Helbig, Sie haben ja untersucht, wo genau Armut an Schulen stattfindet und wo die zu finden ist. Was haben Sie rausgefunden?
Was ich gemacht habe, ist auf Grundlage von allen deutschen Grundschulen, die wir georeferenziert haben, haben wir künstliche Einzugsgebiete darum geschnitten, weil auch das gibt es nicht für alle 16 Länder, dass wir überhaupt wüssten, wo die Einzugsgebiete liegen. Also es ist quasi ein künstliches Einzugsgebiet und haben darüber Daten, die so bisher auch kaum vorhanden waren, von der Bundesagentur für Arbeit genutzt, die in einer einheitlichen Systematik über ganz Deutschland so Kilometerzellen drüber gelegt haben. Und da weiß man halt in ein Kilometer, Quadratkilometer Bereichen, wie viele arme Kinder wohnen dort und wie hoch ist auch die Kinderarmutsquote. Und diese beiden Dinge wurden dann zusammengebracht und so kann man dann halt für diese Einzugsgebiete abschätzen, wie hoch die Kinderarmutsquote im jeweiligen Sozialraum der Grundschulen ist. Und das liegt dann auch relativ nah an dem, was dann tatsächlich dort vor Ort auch passiert, weil gerade im Grundschulbereich natürlich die Kinder vor allem dorthin gehen, wo die nächste Grundschule auch ist. So, ne, damit konnten wir dann für knapp 15.000 Grundschulen in Deutschland zeigen, wie sich das verteilt über die einzelnen Schulen. Und da sieht man dann, und dann wird es wichtig, das Ganze für das Startchancenprogramm, dass das auch große Länderunterschiede natürlich gibt.
Also innerhalb der Länder?
Sowohl innerhalb der Länder als aber auch zwischen den Ländern. Also ist im Endeffekt, in Bayern haben wir kaum eine Schule, die eine hohe Kinderarmutsquote aufweist. Das sind wirklich ganz verschwindend wenige nur. Das ist ja auch gut. Also das ist ja im Endeffekt eine gute Entwicklungsbedingung für die bayerischen Schulen, dass sie diese sozialen Probleme nicht unbedingt haben. Dafür haben wir aber auch gerade Ruhrgebiet ist da zu nennen, wo wir ganz viele Schulen mit hohen Armutsquoten haben. Die ostdeutschen Plattenbaugebiete sind da oftmals von Armut gekennzeichnet. Einige Städte in Norddeutschland, wo sich das sehr stark ballt. Und so konnten wir überhaupt erstmal abschätzen, wie hoch müssten jetzt eigentlich die Zuweisungen aus dem Startchancenprogramm an die Länder sein, wenn das Kriterium ist, also Kinderarmut an Schulen, wenn das Kriterium ist, wie müsste es verteilen? Es steht im Übrigen im Koalitionsvertrag auch so drin, dass eigentlich die Startchancenmittel eben nach diesen Armutsanteilen verteilt werden sollen.
Also dann machen wir doch konkret, nehmen wir doch den Faden auf. Also Sie haben jetzt rausgefunden, wo an welchen Schulen ballt sich Armut und sagen, wir wüssten jetzt im Kern, wohin diese Startchancengelder fließen müssten. Wie sähe das denn praktisch aus? Was bedeuten denn Ihre Erkenntnisse für die Verteilung der Gelder?
Na, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Königsteiner Schlüssel verteilen würden, dann würde Bayern ungefähr 15,5% der Gesamtmittel bekommen. Wenn man das jetzt aber auf Grundlage dieser Studie macht und nur die Schulen auswählt, die die besonderen hohen Armutsquoten haben, dann würde Bayern nur 1,7% der Mittel erhalten. Das heißt also quasi im Vergleich zum Königsteiner Schlüssel sind das gerade mal 10% der Mittel, die dann nach Bayern fließen würden, als wie das über Königsteiner Schlüssel funktionieren würde. Im Gegensatz dazu würde zum Beispiel Bremen das Dreifache dessen kriegen, als wenn das über den Königsteiner Schlüssel berechnet werden würde. Also da würden sehr, sehr viele Schulen dann auch davon profitieren.
Das klingt ja tatsächlich nach großen Änderungen, wenn man das tatsächlich nach Bedürftigkeit der Kinder an den Schulen verteilt. Warum gab es denn diese Daten bisher nicht flächendeckend? Wieso muss da erst die Bildungsforschung einsteigen? Man würde doch eigentlich erwarten, dass die Kultusministerien ziemlich genau wissen, wo es bei ihnen im Lande brennt oder eben auch nicht.
Ja, noch dazu mussten sich da sehr aufwendig die Daten zusammenprokeln. Also warum gibt es die Daten nicht flächendeckend?
Naja, man muss da schon unterscheiden. Also wenn wir uns zum Beispiel Nordrhein-Westfalen anschauen, da weiß das Kultusministerium ganz genau, wo die armen Schulen sind, weil die haben da schon seit einigen Jahren einen Sozialindex entwickelt. Gleiches gilt für Hamburg. In Berlin können wir relativ gut sagen, wo die armen Schulen sind, weil dort einfach sehr gute Daten auch vorhanden sind. Ich will jetzt nicht alle Länder aufzählen, die das haben. Es gibt auch gerade bei denen, die das nicht haben, wie in Thüringen und Sachsen, Bewegung, dass man das gerade erstellen will. Das ist alles nicht so ganz einfach, aber man ist auf dem Weg und soweit ich weiß, zumindest in Thüringen, hat das auch damit zu tun, dass die gerne, wenn die Startchancenmittel kommen, einen Verteilungsmechanismus gerne hätten, nachdem sie das Ganze verteilen. In Bayern zum Beispiel ist es überhaupt keine Diskussion. Also ein Sozialindex wird da eigentlich ziemlich stark abgelehnt. Mag auch damit zu tun haben, dass man aus einer politischen, ideologischen Art und Weise es auch immer noch nicht wirklich anerkannt hat, wie stark soziale Herkunft die Bildungschancen beeinflusst. Man erkennt immer noch so an, ja, wir haben mit Migranten irgendwie ein Problem, aber es ist doch keine soziale Frage, das Ganze. Und deshalb ist das auch nicht unbedingt im politischen Programm. So, jetzt muss man sich aber das vorstellen, dass diese Sozialindizes, die man da hat, die kann man auch nicht einfach miteinander vergleichen, weil die auf Grundlage anderer Daten erstellt wurden. Und somit ist jetzt auch eine sozial benachteiligte Schule in dem einen Bundesland nicht unbedingt mit deren in einem anderen Bundesland zu vergleichen. Also ich würde schon sagen, wenn man den politischen Willen hat, dann, und das zeigen wir ja eigentlich auch jetzt mit dieser Studie, wenn man den politischen Willen hat, dann gibt es Daten, die vorhanden sind, auf deren Grundlage man hier eine relativ faire Verteilung auch auf Einzelschulebene machen kann. Aber den sehe ich halt nicht immer, was gerade auch die Bildungsdatenerhebung und auch Verteilung angeht.
Ja, Sie haben ja gerade schon auf die große Bedeutung des sozialen Hintergrunds der Schülerinnen und Schüler für die Bildungskarriere hingewiesen. Können Sie da nochmal den Stand der bildungswissenschaftlichen Forschung zusammenfassen? Wie wichtig sind denn tatsächlich die Ressourcen der Eltern für den Bildungserfolg der Kinder?
Naja, es kommt noch darauf an, was man sich so anschaut, aber im Großen und Ganzen, das haben wir leider überhaupt nicht kleinräumig irgendwie vorliegen, wird auch nicht erhoben, wäre es eigentlich viel wichtiger, den Bildungshintergrund der Eltern zu kennen, die auch eine Schule besuchen, weil das ist eigentlich das zentrale Merkmal in Deutschland, was darüber entscheidet, wie erfolgreich ich durch die Schullaufbahn laufe. Also ist gerade vor allem diese kulturelle Reproduktion von Ungleichheit, die da eine Rolle spielt. Aber daneben sind halt eben auch andere Faktoren wichtig, wie zum Beispiel eben auch die Ressourcen, das Einkommen oder eben Armutslagen im eigenen Haushalt, die sich natürlich negativ auswirken. Und man sieht das in ganz vielen Bildungsberichten, auch zu einzelnen Städten, was man immer wieder sieht. Dort, wo Kinderarmut sehr stark vertreten ist, sind zum Beispiel die Übergangsquoten auf das Gymnasium deutlich geringer, als das in Stadtteilen mit niedrigen Armutsquoten ist. Der neueste Bildungsbericht aus München, der wurde, glaube ich, erst Anfang dieses oder Ende letzten Jahres veröffentlicht. Da sieht man, dass man sehr gut über alle Grundschulen in München hinweg wurde ein Sozialindex gebildet und dann die Übergangsquoten aufs Gymnasium. Und man kann nur über die Sozialzusammensetzung 80% der Übergangswahrscheinlichkeiten nach Schulen erklären. Also das macht schon mal deutlich, wie wichtig eigentlich dieser Faktor sozialer Zusammensetzung ist.
Also jetzt muss man zur Ehrenrettung von Bund und Ländern sagen, dass die das Problem erkannt haben und auch darüber sprechen, wie können wir denn solche sozialen Faktoren enger, mehr in die Verteilung der Gelder einbeziehen. Da ist es aber so, soweit wir die Diskussionen kennen, dass es um Armut geht, aber auch um Migrationshintergrund. Also woher kommen die Kinder? Was ist so der Hintergrund der Eltern? Das soll zumindest in der Diskussion, die da läuft, einen großen Einfluss haben, wohin fließt das Geld. Sie konzentrieren sich jetzt ausschließlich auf Armut. Warum?
Ja, das hat zwei Gründe. Also ein ganz pragmatischer Grund, die Daten auf Schulebene oder Einzugsgebietsebene, wie sich Migrationen bzw. Personen nicht deutscher Staatsangehörigkeit verteilen, die sind in dieser Kleinräumigkeit nicht für ganz Deutschland vorhanden, schlichtweg. Und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich, finde ich, der wichtigere Grund, es ist immer stärker so in Deutschland, dass sich Armut und nicht deutsche Staatsangehörigkeit in einem Sozialraum werden immer stärker miteinander verknüpft. Also wenn man sich zum Beispiel das für die Ruhrgebietsstädte anschaut und guckt sich die Armutsquote in einem Stadtteil an und die Ausländeranteile in einem Stadtteil, dann korreliert das auf Stadtebene mit 0,9. Das heißt also, man kann aus der Armutsquote eigentlich ziemlich perfekt die Ausländeranteile hervorsagen. Das war in den ostdeutschen Bundesländern bis zur Fluchtzuwanderung noch nicht so. und wandelt sich aber auch dort, weil dort vor allem auch Ausländer in die sozial benachteiligten Gebiete gekommen sind. Das heißt, man kann natürlich die Migrationsanteile oder die Ausländeranteile einer Schule in diese Berechnung mit einbeziehen, aber es wird sich nicht viel ändern dadurch, weil die so hoch miteinander korreliert sind.
Das heißt mit anderen Worten, es liegt also nicht etwa daran, dass eine Person einen Migrationshintergrund hat, sondern das Problem ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund bislang eben häufig auch sozioökonomisch einen schlechteren Status haben.
Absolut. Es wurde auch gerade jetzt Anfang des Jahres, da gab es nochmal eine größere Studie vom IFO-Institut von Ludger Wössmann, wo man sich das nochmal angeschaut hat, was sagt eigentlich hervor, ob ein Kind am Gymnasium ist oder nicht am Gymnasium ist. Und die haben ganz viele soziale Hintergrundvariable, Migrationshintergrund und einbezogen. Und am Ende war der Migrationshintergrund ein so unwichtiges Merkmal in diesem ganzen Vergleich. Viel entscheidender war Bildung der Eltern, Einkommen der Eltern, das entscheidet darüber, wo ein Kind schlussendlich landet. Dadurch, dass diese beiden Merkmale aber so stark mit Migrationshintergrund verknüpft sind und wir in der ganzen Schulstatistik immer nur Migrationshintergrund beziehungsweise nicht deutsche Staatsangehörigkeit erheben und immer wieder das auch so aufgezeigt bekommen, ist, finde ich, aus meiner Sicht ein ziemlicher Fehlblick auf die Problemlagen eigentlich entstanden, dass es rein ein Migrationsproblem wäre, wo es doch, und da ist sich die Bildungsforschung in großen Teilen eigentlich ein soziales Problem.
Also es geht in erster Linie um Armut, aber wenn jetzt die Länder sich doch irgendwie dafür entscheiden sollten, ja, Armut ist sicherlich ein Faktor, aber Migrationshintergrund, Migrationsgeschichte doch ein anderer. Wenn die Länder sich trotzdem entscheiden sollten, diesen Faktor mit einzubeziehen und zu sagen, ja, Armut ist sicherlich ein Teil, um Gelder zu verteilen, aber wir gucken auch nach Migrationshintergrund. Kann das nicht auch, sagen wir mal, in Städten wie, weiß ich nicht, Frankfurt, München, Berlin, wo eben auch Leute mit Migrationshintergrund leben, die aber sehr viel Geld verdienen, auch zu Fehlentwicklungen kommen? Also dass es einfach in falsche Richtungen fließt, das Geld?
Ja, das ist halt genau das, dass der Migrationshintergrund beziehungsweise die Staatsangehörigkeit, die beschreibt zwar in Deutschland mehrheitlich sozial benachteiligte Gruppen, aber punktuell, und ich glaube, da haben Sie auch gerade die richtigen Städte, zumindest mit Frankfurt und München genannt, Heidelberg ist dann noch vielleicht noch mit anzuführen, also wo viele ausländische Akademiker hingekommen sind, um auch dort zu arbeiten, auch vielleicht mit ihren Kindern oder dort Kinder bekommen haben, da ist das überhaupt kein Problem und da ist halt man ziemlich schlecht beraten, mit dem Migrationshintergrund an dieser Stelle zu kommen. Ich würde mich nicht dagegen aussprechen, es mit einzubeziehen, aber ich gehe fest davon aus, dass es nur wirklich punktuell andere Verteilungen der Mittel dann dadurch erfolgen würden.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Professor Dr. Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin, der außerdem noch Arbeitsbereichsleiter ist am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Vielen Dank, Professor Helbig, für dieses Gespräch.
Bitte sehr.
Hass im Netz ist ja eine Plage für Betroffene allemal, aber eben auch eine Gefahr fürs Zusammenleben allgemein und die Demokratie insgesamt. Wir haben seit vielen, vielen Jahren Versuche von Regierungen, diesem Problem Herr zu werden. Und ja, es gibt hier und da durchaus Fortschritte, aber unterm Strich ist der Erfolg doch wirklich überschaubar.
Ja, worum geht's da, Philipp, bei Hass im Netz?
Ja, also Beschimpfungen bei Twitter auf Plattformen, Beleidigungen in jeder Form, Bedrohungen in jeder Form.
Und teilweise ja auch wirklich saftige Formulierungen. Ne? Ja. Wir erinnern uns an den Fall von Renate Künast, ne? wo so krasse Formulierungen verwendet wurden, dass das Bundesverfassungsgericht die noch nicht mal zitieren wollte in seiner Entscheidung. Da findet sich da nur F... und ich glaube, alle können sich denken, wie Renate Künast da von Hatern im Netz beschimpft worden ist. Ja, und Philipp, du hast es gesagt, das Problem ist eben, dass egal, was da bisher versucht wurde gegen Hass im Netz, dass das bislang nicht so richtig gefruchtet hat. Das Problem ist dabei übrigens nicht, und das ist ganz wichtig, das an den Anfang zu stellen, dass es keine strafrechtlichen Regelungen gäbe. Ne? Also das ist in aller Regel schon strafbar, was die Hater da so ins Netz schreiben. Das Problem ist bloß, wie setzen wir dieses Recht jetzt effektiv durch? Ne? TäterInnen müssen natürlich bestraft werden und vor allem aber müssen die Opfer von digitaler Gewalt im Netz besser geschützt werden.
Und das gab eben bisher nicht und das liegt in erster Linie daran, dass Deutschland auf zwei Wege gesetzt hat, nämlich einmal auf die Regulierung durch Plattform und einmal auf das Strafrecht. Und das hat offensichtlich nicht, zumindest nicht ausreichend funktioniert und deswegen hat das Bundesministerium der Justiz vor einigen Wochen ein paar Eckpunkte vorgelegt, wie sie denn gedenken, diese Situation zu verbessern, Hassopfer besser zu schützen und die Täter besser verfolgen zu können. Das ist die Idee dieser Eckpunkte. Aber bevor wir jetzt ein bisschen darüber reden, was sie da vorgeschlagen haben, glaube ich, muss man mal schauen, schauen, was bisher nicht klappt.
Ja, genau, denn das hilft sehr dabei zu verstehen, was von den neuen Ideen zu halten ist. Denn, so viel sei vorangestellt, vieles von dem, was das BMJ vorschlägt, ist im Grunde nur neuer Wein in alten Schläuchen. Und das bringt ja letzten Endes wenig. Also, wir haben gesagt, bisher zwei Strategien, Plattformregulierung und Strafrecht. Philipp, warum klappt denn die Regulierung der Plattform bisher nicht? Die zentrale Norm ist da ja das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Ja, das schreibt vor, dass Facebook, Twitter, solche Plattformen bestimmte Inhalte in bestimmter Zeit entfernen müssen. Aber das funktioniert nicht wirklich, denn sie bekommen erstens keine Strafe, wenn sie Fehler machen, sondern nur, wenn ihnen nachgewiesen werden kann, dass ihr ganzes System nicht funktioniert. Also so einzelne Fehler, das ist nicht strafbewehrt, sondern nur, wenn man ihnen nachweisen kann, hör mal, euer ganzes Konzept da ist dafür nicht geeignet. Und das ist zwar offensichtlich, ja, dass das nicht funktioniert.
Muss man so deutlich sagen. Ich habe in den letzten Jahren, sag mal, so rundes Dutzend von Tweets auf Twitter gemeldet, bei denen ich mir 150%ig sicher war, dass die strafbar sind, ne, mit so einem gewissen juristischen Hintergrund, über den ich ja Gott sei Dank verfüge. Nicht ein einziger ist tatsächlich gelöscht worden. Ich habe immer von Twitter irgendeine Bullshit-Nachricht bekommen. Ist alles nicht strafbar, mit freundlichen Grüßen, ja. Ihr Bot.
Wie gesagt, das funktioniert nicht wirklich, aber die zuständige Behörde, das Bundesamt für Justiz, hat bisher, glaube ich, kein einziges Bußgeld
gesetzt. Nee, nach meiner Kenntnis kein einziges. Es gibt alle möglichen Bußgeldverfahren, aber jedenfalls noch keines, das tatsächlich mal dazu geführt hat, dass ein Netzwerk wirklich bestraft worden wäre. Oder sonst müssten wir was schwer verpasst haben. Ich habe nichts dergleichen gefunden. Und ich glaube, deswegen ist es nicht übertrieben zu sagen, dass dieser Ansatz des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gescheitert ist.
Ja. So, dann kommen wir also zum Strafrecht. Und die Idee ist da, die Polizei soll ermitteln, Staatsanwaltschaften sollen anklagen, Gerichte sollen verurteilen, soweit so analog, so bekannt. Dazu muss man aber wissen, wer einen Tweet geschrieben hat, um ihn eben anklagen und auch verurteilen zu können. Und zwar eine bestimmte Person.
Genau, und das ist so ein bisschen der Clou dabei. Bestrafen kann man nur einen ganz bestimmten Menschen und auch nur dann, wenn man ihm hundertprozentig nachweisen kann, etwas geschrieben zu haben. Ja, da reicht also nicht irgendwie, keine Ahnung, dass das der Twitter-Account von Philipp Banse ist. Man muss auch für jeden einzelnen Tweet nachweisen, dass der Mensch diesen einen Tweet konkret geschrieben hat. Und das ist eben gar nicht so einfach herauszufinden.
Das ist nicht so einfach herauszufinden, weil man einfach zu wenig Ansatzpunkte hat. Im Kern gibt es eigentlich nur zwei. Erstens, die Daten auf diesen Plattformen, die die Leute im Zweifel selber hinterlassen haben. Also was sie halt bei Facebook, Twitter und Co. reingeschrieben haben, ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse. Bei besonders Dämlichen ist das echt? Okay, gut. Die findet man dann vielleicht, aber in aller Regel gibt's da irgendwelche E-Mails, die ins Nirgendwo führen.
Genau, das bringt
da kommst nichts. Du nicht weiter.
Und selbst wenn man das alles hat, dann würde das ja immer nur bedeuten, dass man vielleicht den Account der Person zuweisen kann. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass auch jeder einzelne Tweet, um jetzt mal bei dem Twitter-Beispiel zu bleiben, auch von dieser Person stammt. Das heißt, selbst wenn man jetzt bei Twitter verlangen würde, dass die von jedem User einen Personalausweis hinterlegen müssen, zum Beispiel, selbst das würde nichts bringen. Denn dann wüsste man ja auch nur, ja, das ist der Account, den der Banse mal angelegt hat. Aber ob du diesen einen Tweet jetzt geschrieben hast oder ob dein Sohnemann, ja, no offense, sich mal dein Handy geschnappt hat, das ist damit eben noch lange nicht gesagt.
So, das ist das eine, also die Daten auf den Plattformen. Die andere Spur, mit der man versucht, Täter, Täterin auf die Spur zu kommen, ist die IP-Adresse, von der zum Beispiel ein Tweet abgesetzt wurde. Und das ist der Kern der Debatte.
Genau, darum kreist diese ganze Debatte jetzt um den digitalen Gewaltschutz. Und diese Debatte ist auch für andere Politikfelder total spannend, für die sogenannte Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Und deswegen wollen wir darüber noch mal etwas genauer reden und haben uns gedacht, wir machen einfach mal so ein bisschen so ein Erklärbärstück. Warum ist diese IP-Adresse eigentlich so ein schlecht geeignetes Kriterium, um rauszufinden, wer was ins Netz geschrieben hat?
Ja, also was ist die IP-Adresse? Viele von euch werden es schon mal gehört haben. Ist halt eine Nummer, mit der sich ein Computer im Internet bewegt. Das ist so quasi seine Postanschrift, seine Adresse. Wenn Datenpakete zwischen Computern ausgetauscht werden, dann sind die immer mit einer IP-Adresse versehen, damit sie wissen, zu welchem Computer soll ich denn jetzt wandern.
Genau.
Und die Netzwerke sehen natürlich immer die Absender-IP-Adresse, von der aus mit ihrem Server kommuniziert wird. Also wenn ich mich jetzt mit meinem Telefon hinstelle und öffne mein Twitter-Ding dann und schicke einen Tweet ab, dann sieht Twitter, aha, eine IP. Also es sieht eine mit meinem Tweet assoziierte IP. Warum ich das so vorsichtig formuliere, da kommen wir gleich zu.
Genau, und Sie kennen also immer diese eine IP, von der ein Tweet kommt, aber, und das ist der zentrale Knackpunkt, Sie kennen darum noch lange nicht den Menschen, der diesen Tweet abgesetzt hat. Eine IP ist eben kein Finger Fingerabdruck, sondern ganz im Gegenteil, sie kennen nur die IP-Adresse. Und dann stellt sich natürlich die nächste Frage, welcher Computer nutzt denn diese IP-Adresse, die zum Beispiel Twitter sieht?
Ja, also nehmen wir zum Beispiel, was weiß ich, mein Handy, ich mache Twitter auf, bin bei mir zu Hause im WLAN und Twitter. Dann geht das aller Wahrscheinlichkeit nach bei euch auch durch so einen Router. Dieser Router hat nach außen eine IP-Adresse. Das ist die IP-Adresse, die Twitter sieht. Die IP-Adresse meines Routers. Oder ihr sitzt im Eiscafé. Selber Effekt. Ihr sitzt im Eiscafé, seid im WLAN vom Eiscafé. Dann twittert ihr und dann sieht Twitter die IP-Adresse des Routers im Eiscafé.
Genau. Und wenn man das Ganze vom Handy aus macht, also ohne im WLAN zu sein, dann ist das eben ein Router, keine Ahnung, zum Beispiel bei O2 oder so, über den allerdings bei O2 typischerweise ein paar hundert Leute ins Netz gehen. Das heißt, ein paar hundert Leute teilen sich diese IP-Adresse. Das wird noch wichtig. Mit anderen Worten bedeutet das, die IP-Adresse, die bei Twitter zum Beispiel mit diesem Tweet assoziiert wird, die adressiert gerade nicht den einen Menschen, der da Hass ins Netz geschrieben hat, sondern die IP adressiert einen Computer, meistens einen Router, über den dieser Mensch ins Netz gegangen ist. So, und da stellt sich natürlich aber die Frage, und das ist zugleich so die Vorstellung, diese etwas unreflektierte Vorstellung, die die meisten Menschen haben bei diesem Stichwort IP-Adresse. Ja, aber kann man denn nicht irgendwie doch über diese IP-Adresse den Menschen finden, der dafür verantwortlich ist? Und die klare Antwort ist, das gelingt in der Praxis fast nie. Und weil es aber diese Fehlverstellung gibt, dass die IP-Adresse quasi wie ein Fingerabdruck funktioniere und der Schlüssel sei, um die verantwortliche Person zu finden, deswegen schauen wir uns das nochmal genauer an, warum einen so eine IP eben nicht richtig weiterbringt. Das liegt eben an den zahllosen Problemen, die da so lauern auf dem Weg von einem Hass-Tweet mit IP zur verantwortlichen Person.
Also die Probleme sind 4, 5, das sind einige. Also erstmal muss man wissen, von welcher IP kam ein Tweet. Wenn es ein Tweet ist, dann weiß das Twitter oder man muss sich das von Twitter eben holen. Dazu müssen Sie es erstmal selbst wissen. Also Sie müssen selber diese Daten gespeichert haben und Sie müssen kooperieren. Das ist bei Twitter schon manchmal nicht so ganz einfach, aber bei so Plattformen wie Telegram, Parler oder Gap, da kann man das vergessen. Die mögen vielleicht die IP haben, aber wenn da deutsche Ermittler anrufen, dann gibt's die nicht.
Wenn man doch mal eine IP-Adresse rausbekommen hat, dann muss man im zweiten Schritt rausfinden, wem diese IP zum fraglichen Zeitpunkt eigentlich zugeordnet war. Denn die allermeisten IPs sind sogenannte dynamische IPs. Da muss man erstmal den Provider fragen, also keine Ahnung, Telekom oder wo man den DSL-Anschluss hat, wem der Provider die IP zu einer fraglichen Zeit zugewiesen hatte.
Dann ist es so, wenn, also Beispiel wieder mein WLAN, der Router hängt im Internet, da wird dann, glaube ich, nachts oder so irgendwann mal kurz die Leitung getrennt und es gibt eine neue IP. Hat so ein bisschen was damit zu tun, dass dieses alte IP-System knapp an Nummern war. Deswegen wurde damit so ein bisschen gehaushaltet. Das mag sich so ein bisschen ändern demnächst. Aber im Kern bleibt das Problem erhalten.
Genau. Und dazu muss der Provider das aber auch erstmal gespeichert haben. Das heißt, der muss überhaupt sich merken, wem er wann welche IP-Adresse zugewiesen hatte. Das machen die Provider zwar auch, aber nur ganz kurz. Nämlich so 1, 2 Wochen, weil es ja zurzeit keine wirksame Vorratsdatenspeicherung gibt in Deutschland. Und danach sind die Daten weg. Das heißt, danach kann man ruhig bei der Telekom anfragen. Hören Sie mal, die IP so und so zu dem und dem Zeitpunkt, wem hatten Sie die denn zugewiesen? Dann sagt die Telekom, sorry, wissen wir auch nicht mehr, die Daten sind gelöscht.
Weiß ich nicht. So, und das dritte Ding ist, wenn der Provider den Auskunft gibt, also ich kriege die IP von der Plattform, ich kriege eine Auskunft vom Provider, ja, die IP gehörte dem Banse in der Zeit, dann muss man trotzdem noch die verantwortliche Person dazu finden.
Genau, denn zunächst mal bekommt man vom Provider nur den sogenannten Anschlussinhaber. Das ist mal wieder so ein schönes juristisches Wort.
Ja, das bin bei mir dann meinetwegen, glaube ich, sogar ich.
Wenn du den Vertrag mit der Telekom
hast. Genau.
Das ist einfach nur der Mensch oder die Firma in vielen Fällen auch der oder die den Vertrag mit der Telekom oder mit Vodafone oder mit sonst wem geschlossen hat. Das heißt, bei einer Familie zum Beispiel ist das einer der 4, 5 Menschen, die da wohnen, die anderen nicht. Beim Eiscafé ist das typischerweise, keine Ahnung, die Inhaberin des Eiscafés, aber ganz sicher nicht die 50 Gäste, die da sitzen. Und bei einer WG ist das häufig auch mal der Mitbewohner, der vor 5 Jahren mal den DSL-Anschluss geklickt hat, der aber jetzt seit Jahren in den USA wohnt.
Ja gut, aber dann kann man ja sagen, und das ist das vierte Problem, wenn wir denn jetzt schon den Anschlussinhaber, die Anschlussinhaberin haben und wir wissen, mit dieser IP dieses Anschlusses, den Sie angemeldet haben, wurde eine Straftat, eine Hassbotschaft abgesendet, können wir nicht die bestrafen?
Tja, und da muss man natürlich sagen, in einem Rechtsstaat jedenfalls nicht. Mhm. Denn einen Anschluss zu haben, einen bei der Telekom zum Beispiel, das ist natürlich nicht verboten. Und es beweist schon mal gar nicht, dass man einen Hasstweet geschrieben hat. Ne? Man bekommt also über die IP-Adresse, selbst wenn alles richtig gut geht, wenn alle mitspielen, alle die Daten noch haben, bekommt man nur einen Anschlussinhaber, also eine Person, die einen Vertrag geschlossen hat. Das ist aber noch lange nicht zwingend die Person, die tatsächlich über diesen Anschluss einen Hasstweet ins Netz gestellt hat.
Aber jetzt haben wir ja den Anschluss. Wir haben die Anschlussinhaberin oder den Anschlussinhaber. Kann man denn da gar nichts machen?
Doch, das kann man in der Tat bei schweren Straftaten. Da kann man zum Beispiel hingehen, sich einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss holen, die Wohnung durchsuchen und manchmal findet man da ja auch was. Also klassischer Fall, der Umgang mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Internet, ne, die sogenannte Kinderpornografie. Wenn man da dann sich einen Durchsuchungsbeschluss holt, dann findet man beispielsweise manchmal so einen Computer, auf dem Missbrauchsdarstellungen gespeichert sind und wenn man den auswertet, dann hat die IP-Adresse ausnahmsweise mal was gebracht. Das ist auch so ein bisschen so die Argumentation zum Beispiel des Bundeskriminalamts. Ne, deswegen haben die durchaus einen Punkt, wenn sie sagen, für sie sind die IP-Adressen wichtig, weil die halt einfach bei so schweren Straftaten natürlich ein ganz anderes Arsenal haben.
Dem bringt halt dieser Anschlusshaber, die Anschlusshaberin dann schon deutlich mehr, weil sie mehr machen dürfen, weil sie mit solchen schweren Straftaten unterwegs
genau,
sind.
Genau, weil man dann durchsuchen kann. Ja. Und aber natürlich bringt das auch nur dann was, wenn es um Straftaten geht, die auch tatsächlich Spuren hinterlassen. Ne? Also, keine Ahnung, der Computer in der Ecke, auf dem dann noch 50.000 weitere kinderpornografische Abbildungen gespeichert sind. Bei unserem Beispiel hier, der Hass-Tweet bringt das aber alles natürlich überhaupt nichts, denn wo soll da was gespeichert bleiben? Ja, also dieser Tweet wird halt abgesetzt, da finden sich aber auf dem Handy, über das dieser Tweet geschrieben wurde, keine Spuren. Das heißt mit anderen Worten, da bringt das nichts. Ne? Das BKA hat einen Punkt, aber das ist eben nicht übertragbar auf das Problem Hass-Tweets. Es gibt noch einen zweiten Bereich, muss man sagen, wo es gar nicht um Straftaten geht, wo die IP-Adressen durchaus so ein bisschen was bringen können.
Urheberrecht.
Genau, das Beispiel File-Sharing, ne, das kennen natürlich auch sicher noch viele, dass es immer mal wieder Abmahnungen gab von Leuten, die File-Sharing-Programme genutzt haben und damit Urheberrechtsverletzungen begangen haben. Denn da hat damals die Rechtsprechung, das ist jetzt nicht Strafrecht, sondern Zivilrecht, inzwischen quasi die Beweislast umgedreht. Das ist jetzt rechtlich nicht ganz präzise, aber im Kern geht es darum, wenn man privat seinen Anschluss geteilt hat und darüber irgendwer anders Unsinn gemacht hat, dann
also Urheberrechte verletzt hat, Filme angeboten oder so,
genau.
Dann musstest du auf einmal als Anschlussinhaber, Inhaberin nachweisen, dass du das nicht warst.
Genau, die sogenannte sekundäre Beweislast. Ne? Das heißt, du warst quasi erstmal verantwortlich und du konntest die Verantwortung dann höchstens weiterschieben auf irgendwen anders, aber musstest dazu natürlich sagen, wer es war. Das sind so diese Fälle, ne, wo die 80-jährigen Omis plötzlich wegen File-Sharing dran waren, wobei niemand, selbst das Filmstudio, nicht ernsthaft angenommen hat, dass Oma sich jetzt diesen Film runtergeladen hat. Aber wie gesagt, das sind Spezialfälle, das gilt auch nur für Private. Also zum Beispiel schon beim WLAN im Eiscafé gilt es nicht oder WLAN im Zug oder so, da gibt es solche Regelungen nicht.
Also das heißt, im Normalfall jetzt von diesen Straftaten, Urheberrecht, schwere Verbrechen, BKA-Ermittlungen, bringen einen die IP-Adressen nicht weiter.
Genau, das ist genau das Problem. Bei Hass im Netz bringen die IP-Adressen einen nicht weiter. Selbst wenn man durchsuchen könnte, ja, vielleicht bei einer besonders schweren Hassstraftat im Netz, mag das ja sogar mal im Einzelfall verhältnismäßig sein. Wenn man einen Tweet absendet, hinterlässt das einfach keine Spuren auf dem Handy. Selbst eine Durchsuchung würde da im Zweifel nichts bringen. Selbst wenn man nachweisen kann durch so eine Durchsuchung, dass niemand anderes in dieser Wohnung wohnt, kann ja immer noch Besuch auf dem Sofa gesessen haben. Also insofern, da kommt man mit der IP-Adresse einfach nicht weiter.
Wir haben das jetzt mal so ein bisschen ausgebreitet, weil diese IP-Adresse gerade in dieser Debatte Hass im Netz immer so eine zentrale Rolle spielt, spielt bei ganz vielen Sachen eine zentrale Rolle. Wie gesagt, bei dokumentiertem Kindesmissbrauch und so, da ist das nochmal ein Spezialfall, da hat das durchaus seine Berechtigung. Aber die IP-Adresse als Fingerabdruck im Internet und damit fändst du Täter und Täterin, das lässt sich einfach so nicht sagen.
Genau, das ist das Problem. Ständig wird von IP-Adressen geredet, so als wären das Fingerabdrücke, als könne man darüber Menschen finden. Das stimmt so einfach nicht. Und ich würde so weit gehen zu sagen, wir haben in Deutschland in dieser Debatte um den Hass im Netz eine Art IP-Fetisch. Es wird ständig über die IPs geredet, dabei bringen die uns wenig und deswegen kommen wir nicht weiter in dieser Diskussion. Wir müssen uns endlich von der Fixierung auf IPs, von der Fixierung auf Auskünfte über IP-Adressen verabschieden und uns darüber Gedanken machen, wie man wirklich weiterkommt.
Ja, und einen Punkt haben wir auch noch vergessen. Ne? Du kannst ja deine IP auch verschleiern.
Das ist nochmal das Nächste.
Also für Leute, die wirklich, muss man gar nicht so viel technisches Wissen haben, aber das geht relativ einfach.
Na, wie, klickt man sich ein VPN?
Oder lädt sich einen Tor-Browser runter oder so. Also dann ist deine IP einfach wertlos, muss man einfach so sagen. Voll ins Wertlos. Also das sind so ein paar Punkte, die die Bedeutung von IPs für die Ermittlungen in den allermeisten Fällen doch extrem relativieren. Und das ist der Hintergrund eben, glaube ich, den man haben sollte für dieses Eckpunktepapier des Justizministeriums, was, wie gesagt, jetzt schon so ein paar Wochen auf dem Markt ist, in dem das Ministerium halt skizziert, ja, wie das immer so ist bei Eckpunkten, wie sie sich so einen Gesetzentwurf vorstellen könnten, der Hass im Netz bekämpfen
soll. Genau. Zu diesem Eckpunktepapier gab es jetzt eine Reihe von Stellungnahmen, die sind teilweise auch sehr schlau, teilweise auch nicht so schlau. Aber was sich sagen lässt, ist, dass ganz viele von denen diesem IP-Fetisch anhängen. Das ist skurril bis niedlich zu sehen, ne? Wie viele wirklich sehr, sehr kluge Menschen sich da interessante Gedanken machen zu dem Thema, man bräuchte doch jetzt mehr IPs und mehr Auskünfte, dieses, jenes. Und ich würde dann immer sagen, ja, na klar, also man bräuchte das und das wäre ja auch alles irgendwie nice. Aber, tja, ob das jetzt so viel bringen würde, ne? Das BMJ jedenfalls setzt im Kern bei seinem Eckpunktepapier tatsächlich auf mehr Auskunftsansprüche.
Also, dass mehr Betroffene nicht nur Name und E-Mail von der Plattform bekommen.
Die häufig nichts bringen.
Die häufig nichts bringen, sondern eben auch die IP. Warum das irgendwie wahrscheinlich nicht viel bringt, haben wir oben skizziert.
Genau, also was heißt wahrscheinlich? Wir haben ja letztlich die Empirie. Das muss man sich überlegen. Ne? Wir haben die Diskussionen über Hass im Netz ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und das bringt noch nicht mal was im Strafrechtsbereich, wo im Zweifel die Ermittlungsmöglichkeiten sogar noch weiter sind. Ne? Wo ja der Staat ermittelt, wo der Staat notfalls auch mal durchsuchen kann, jedenfalls in schweren Fällen. Selbst da bringt die IP-Adresse nichts. Und jetzt möchte das BMJ ein Gesetz schreiben, wo diese IP-Adressen eben rausgerückt werden an die Opfer. Im Ansatzpunkt total berechtigt zu sagen, die Opfer sollen sich wehren können. Nur, was diese IP-Adressen letztlich wert sind, das haben wir da oben, denke ich, ausführlich geschildert. Und das ist ja nicht irgendwie unsere Schnapsidee, sondern das sind die Erfahrungen der letzten 10, 15 Jahre zur praktischen Bedeutung von IP-Adressen. Wenn überhaupt etwas klappen könnte, dann bei diesen Auskunftspflichten sowas wie quasi die Abmahnung wegen File-Sharing. Also wenn man also zum Beispiel einen Anschlussinhaber bekommen hat, aus dessen Netz ein solcher Tweet geschrieben worden ist, dann könnte natürlich da wieder in der Rechtsprechung so eine de facto Umkehrung der Beweislast bei rauskommen. Das heißt, Menschen, die über deren Anschluss Hass im Netz verbreitet wurde, müssten sich dann rechtfertigen. Ah, aus deinem WLAN kam der Hass, wunderbar, dann sag mal, wer das war. Ach, das kannst du nicht oder willst du nicht sagen, dann bist du eben dran, obwohl du ja gar nichts für diesen Tweet kannst. Mhm. Das könnte tatsächlich dabei rauskommen. Das ist jetzt eine rechtspolitische Debatte, ob wir das tatsächlich wollen, ob wir tatsächlich wollen, dass Menschen für Tweets haften müssen, für die sie überhaupt nichts können und ob wir dann eine neue Debatte wollen über Haftung für offene WLANs. Das war unser Beispiel mit dem Eisgefühl. Muss man sich überlegen, ob man das will.
Außerdem soll es ja dieses Auskunftsrecht auch bei mehreren Delikten geben. Also nicht nur bei Straftaten wie Beleidigung, Verleumdung, Bedrohung, sondern auch bei anderen Rechtsverletzungen. Zum Beispiel Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Aber das ist etwas, was real existiert und wovon zum Beispiel Restaurantbetreiber und Betreiberinnen profitieren sollen, weil sie ein Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb haben. Und wenn da jemand kommentiert, dann soll es sowas geben wie Schädigung durch wahrheitswidrige Nutzerkommentare. Soll dazu führen können, dass die Gewerbetreibenden die IP von der Plattform bekommen.
Tja, mit anderen Worten, ich war in einem Restaurant nicht so richtig happy. Ich kritisiere das Restaurant und kriege als nächstes eine Abmahnung.
Ja, und Sie wollen auch Auskunft haben von anderen Messengern, also nicht nur von Plattformen wie Twitter, Facebook, sondern auch von Messengern wie Telegram. Wie erfolgreich das sein wird, das, also, glaube ich, kann man gut prognostizieren.
Wird vermutlich nichts bringen, aber da würde ich zum Beispiel sagen, da hat das BMJ auf jeden Fall einen Punkt. Denn es kann ja irgendwie nicht sein, dass so eine Plattform wie Telegram nicht mitmacht. Ich finde das aller Ehren wert, wenn das BMJ sich auf die Fahnen schreibt, diese Plattform dazu zu bringen, sich an deutsches Recht zu halten. Ob das klappen wird, bin ich ebenfalls skeptisch, Philipp. Aber da würde ich sagen, hat das BMJ auf jeden Fall einen Punkt.
So, dann kommen wir zur zweiten Maßnahme, die das BMJ vorschlägt. Und das sind Accountsperren. Da ist die Idee, Betroffene von Hass sollen verlangen können, dass ein Gericht anordnet, dass der Account, von dem dieser Hass kam oder kommt, gesperrt wird. Von diesem Account kann dann, wenn das durchgeht, nichts mehr gepostet werden.
Und ich glaube,
Vor allem zeitweise. Ich glaube, an dieser Stelle ist, glaube ich, mal ein Transparenzhinweis fällig. Dieser Teil der Eckpunkte beruht auf einem Vorschlag der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und Ulf hat vor Jahren in der Lage ja die Idee der Accountsperren entwickelt und dann auch in der Lage vorgestellt. Und ich fand das ja damals auch überzeugend. Und danach hat Ulf dann im Tagesspiegel die Idee weiterentwickelt und die GFF hat sie dann übernommen und jetzt auch einen eigenen Gesetzentwurf Gesetzentwurf vorgelegt.
Genau, und das BMJ allerdings will diesen Vorschlag der GfF nur sehr eingeschränkt umsetzen. Diese Sperre soll eben nur möglich sein, wenn mehrmals über denselben Account Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Ja, muss man sich schon sehr wundern, denn eigentlich im wahren Leben kann man ja eine Person auch nicht einmal so beleidigen und geht dann straffrei aus, sondern man hat ja auch keinen Schuss frei. Und vor allem das weitere Problem ist, dass das BMJ solche Sperren nur zeitlich begrenzt vorsehen will. Das ist sicherlich im ersten Fall oder bei einem leichten Verstoß eine sinnvolle Sache. Aber besonders aktive Hater sollten aus meiner Sicht auch auf Dauer gesperrt werden können, denn sonst muss man ganz ehrlich sagen, sonst läuft man den Hatern ja nur hinterher.
Ne? Ja, das heißt, ist das nicht sowieso so? Also der Einwand gegen diese Account-Sperren ist, große Accounts verbreiten vielleicht Hass, aber eher selten. Und wenn, dann sind sie auf Plattformen wie Parler und Gab und so und sind sowieso nicht erreichbar. Das ist das eine. Und das zweite ist, große Accounts, reichweitenstarke Accounts stiften halt irgendwie ihre Army of Hater an und schicken die dann los. Und dann hast du irgendwie 20, 30, 100, 200 kleine Hate-Accounts und sollst dann als Opfer denen hinterherlaufen.
Na klar, aber die zentrale Antwort darauf ist, natürlich sind die Accountsperren alleine auch nicht die Lösung, die quasi dem Hass im Netz endgültig ein Ende setzt. Aber sie sind halt das Einzige, was wirklich funktioniert. Ne? Denn alle anderen Dinge, das haben wir ja oben schon gesagt, die laufen halt seit 10, 15 Jahren ins Leere. Das heißt also, wir haben eine absolute Scheindebatte um diese IP-Adressen und was man mit diesen IP-Adressen alles machen kann. Die Accountsperren haben natürlich den Nachteil, dass sie es nicht verhindern können, dass Leute sich neuen Account klicken zum Beispiel. Ja. Ne? Also natürlich ist das nicht das Ende der Diskussion, aber es ist überhaupt mal ein Mittel, das auf jeden Fall immer funktioniert. Und ich glaube deswegen vor allem, dass das psychologisch sehr wirksam ist, weil man den Leuten damit einfach ein Mittel an die Hand gibt, um endlich rauszukommen aus der Opferrolle. Was passiert denn heute? Man stellt eine Strafanzeige und das Verfahren wird eingestellt. Was wird in Zukunft passieren? Man macht seine Auskunftsansprüche geltend. Wenn die denn kommen, so wie das BMJ sich das vorstellt, dann kriegt man die Auskunft, wir wissen nicht mehr, welche IP das war, oder die Telekom sagt, sorry, wir wissen nicht mehr, welcher Anschlussinhaber, oder man hat einen Anschlussinhaber und der sagt, sorry, ich war es nicht, eins meiner vier Kinder, aber ich sage nicht welches. Und das heißt also, diese ganzen Auskunftspflichten, die geben den Leuten zwar theoretisch, wenn sie denn kommen, eine Möglichkeit an die Hand, die werden aber mutmaßlich ins Leere laufen, so wie das die letzten Jahre passiert ist. Die Accountsperren funktionieren auf jeden Fall, auch wenn man immer sagen muss, die Leute können die umgehen, indem sie sich einen neuen Account klicken, oder natürlich funktionieren die auch nicht bei Plattformen, die nicht kooperieren, also Telegram
aber,
zum Beispiel.
Aber ne, Accountsperre heißt ja auch, du musst über ein Gericht gehen. Auch das dauert genau. Ja.
Na, das muss es ja nicht. Also bislang funktioniert das so, dass die Pressekammern zum Beispiel, wenn man denen sagt, hier, dieser Bericht verletzt Persönlichkeitsrechte, innerhalb von ein paar Tagen entscheiden. Und das ist natürlich die Vorstellung, also das ist jetzt wiederum GfF-Vorschlag, dass das die Pressekammern an den Landgerichten entscheiden, weil man von denen weiß, dass die innerhalb von ein paar Tagen zu einer Entscheidung kommen. Das wäre natürlich tatsächlich die Erwartung. Ne? Das dürfen die Landgerichte auf gar keinen Fall jahrelang in die Pipeline schicken, sondern das muss innerhalb von ein paar Tagen entschieden werden. Aber wie gesagt, die Pressekammern beweisen, dass sie das können, und das wäre jedenfalls meine Erwartung, das müsste wiederum auch für die Accountsperrenanträge gelten. Und dann hätte man immerhin den psychologischen Effekt, dass die Opfer von Hass im Netz sich wehren können. Sie würden endlich rauskommen aus dieser Opferrolle, wo sie nichts mehr machen können.
Also der Konflikt, das nennt sich ja digitales Gewaltschutzgesetz. Das ist so die Idee. Das gibt jetzt, wie gesagt, diese Eckpunkte. Die Debatte läuft und der Konflikt ist letztlich, braucht es mehr Auskunftsrechte, die im Kern auf die IP dann hinauslaufen, oder braucht es Accountsperren, wo also ein Account gesperrt wird, der dann zumindest zeitweilig nicht mehr posten und im Zweifel Hass verbreiten kann, oder braucht es vielleicht beides? Das ist also die Debatte, die da ausgefochten werden wird. Wie geht's weiter? Gibt natürlich jetzt, was gesagt, einen Stapel von Stellungnahmen, die alle beim BMJ liegen, von allen möglichen Vereinen und aus allen möglichen Richtungen. Vielen, hast du gesagt, viele argumentieren halt mit der IP. Warum das wenig zielführend sein dürfte, haben wir gesagt. Also, wir hoffen mal, dass das BMJ das sich genau durchliest und dann zu einer weisen Entscheidung kommt.
Genau, und wir schauen natürlich, was dabei herauskommt über die Sommerpause und werden im Herbst dann das Gesetzgebungsverfahren weiter begleiten.
Wir müssen fürs nächste Thema einmal ganz kurz ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Ihr erinnert euch vielleicht an die Bankenkrise 2008. Da waren Banken, wie der Name schon sagt, tief in der Krise, und der Staat hat Milliarden aufgewendet, um diese Banken zu retten und zu stützen. Und dabei sind Schulden aufgelaufen, die der Staat gemacht hat, um diese Banken zu retten, von heute noch mehr als 20 Milliarden Euro, die offen sind und getilgt werden müssen. Und diese Schulden werden mal wieder in einem Sonderfonds verwaltet. Der heißt Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, in Fachkreisen net SOFIN genannt. Und das ist, wie ich schon beschrieben habe, kein Vermögen, sondern ein Schuldentopf mit minus 20 Milliarden aktuell.
So, und damals gab es natürlich schon eine große rechtspolitische Debatte darum, dass so viel öffentliche Mittel eingesetzt werden, um letztlich private Unternehmen zu retten. Das hätte sich, sage ich jetzt mal, so manche kleine Firma auch gewünscht. Aber da wurde dann immer argumentiert, ja na, diese Banken sind halt so groß, wie heißt das so schön, too big to fail, ne? Die mussten gerettet werden, weil ansonsten wirtschaftliche Folgen dramatisch gewesen wären, wie dem auch sei. Es gab eben enorme Kritik am Einsatz von eben vielen Milliarden aus öffentlichen Mitteln, aus Steuermitteln. Und damit der Staat nicht nochmal Banken mit Steuergeldern retten muss, wurden die Banken damals nach der Krise verpflichtet, Geld in einen Vorsorgetopf einzuzahlen. Und der wiederum heißt Restrukturierungsfonds. Und in diesem Topf auf deutscher nationaler Ebene liegen derzeit 2,3 Milliarden Euro.
Genau, es gibt also gerade hier zwei Töpfe, das ist der SOFIN mit minus 20 Milliarden und es gibt den Restrukturierungsfonds, wo 2,3 Milliarden Euro drin sind.
So. Genau.
Diese 2,3 Milliarden Euro aus dem Restrukturierungsfonds, die werden zum Jahresende frei. Denn die EU hat inzwischen einen eigenen Rettungstopf eingerichtet, der deutsche ist jetzt überflüssig, das Geld muss also raus, wird frei. Und die große Frage ist jetzt, was macht man mit diesen 2,3 Milliarden Euro?
Genau. Das Geld aus dem Restrukturierungsfonds kann jedenfalls nicht in den Bundeshaushalt wandern. Das ist auch im Prinzip klar, hat verfassungsrechtliche Gründe, denn es handelt sich bei den Einzahlungen in den Fonds ja nicht um Steuermittel, sondern um eine sogenannte Sonderabgabe. Das heißt, das Geld kann auch nur für Aufwendungen ausgegeben werden, für die, die die Banken quasi verantwortlich sind oder die im Interesse der Banken sind. Das ist die sogenannte Kohlepfennig-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit der Finanzierungsverantwortung. Wer sich dafür interessiert, kann das nochmal tiefer nachlesen. Also in den Steuertopf kann das Geld nicht wandern. Was also tun damit?
Ja, und die Position von SPD und großen Teilen der Grünen ist, hey, wir haben da doch diesen Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung mit minus 20 Milliarden, die wir da aufgenommen haben, um die Banken zu retten. Dann lass uns doch das Geld nehmen aus deren Fonds, diese 2,3 Milliarden, und damit diese Schulden tilgen.
Ja,
zumindest teilweise.
Diese Schulden, die der Bund noch von der Bankenrettung von vor 15 Jahren in den Büchern hat.
Ne? Und das, ja.
Genau. Macht natürlich zunächst mal Sinn. Dafür tragen die Banken auch eine Finanzierungsverantwortung, weil das ja Schulden sind, die eben zur Rettung von Banken entstanden sind. Das dürfte daher auch verfassungsrechtlich zulässig sein. Genau. Es geht ja um die Kosten einer Bankenrettung. Und genau dafür wurde der Restrukturierungsfonds eingerichtet. Dafür haben die Banken das Geld gezahlt. Und da gibt es inzwischen auch ein Gutachten des Finanzministeriums oder im Auftrag des Finanzministeriums ein Rechtsgutachten, das für zulässig hält, das liegt uns auch vor, dass da also ziemlich deutlich sagt, das ginge, man könnte damit die SOFIN-Schulden bezahlen. Aber da gibt es auch eine Alternative.
Es gibt eine Alternative, die in der Ampelregierung ventiliert wird. Und die läuft darauf hinaus, dieses Geld nicht zu nutzen, um da die alten Schulden zu tilgen, sondern den Banken zurückzugeben. Und alle so, what?
Den Banken zurückzugeben.
Auf der einen Seite gibt es da 20 Milliarden Schulden, die für die Banken entstanden sind. Und jetzt,
die der Staat aufgenommen hat.
Und dann wird jetzt hier mal Geld frei und das soll dann den Banken zurückgegeben werden. Naja, ganz so einfach ist es natürlich auch nicht. Das soll zwar zurückgegeben werden, allerdings mit einem konkreten Verwendungszweck. Nämlich mit der Auflage, das Geld doch bitteschön für Kredite zum Klimaschutz auszugeben. Dazu soll ein eigener sogenannter Transformationsfonds geschaffen.
Ja, und der Gedanke dabei ist, wir haben in Deutschland zu wenig Risikokapitalgeber, die Klimaunternehmen, Klima-Startups, Transformations-Startups in Deutschland unterstützen. Also ja, Risikokapital ist halt Investitionen in Startups, kann flöten gehen, 1 von 10 funktioniert und dann aber richtig. Das ist halt wichtig in vielen anderen Ländern, so die Argumentation. Da wandern zum Teil auch gute Ideen, neue Ideen aus Deutschland ab und sammeln ihr Geld im Ausland ein. Wir haben das in Deutschland zu wenig. Also sollten wir das Geld zwar einerseits an die Banken zurückgeben, das fließt in deren Bücher, aber lasst uns doch einen Fonds gründen, der den ganz eng umrissenen Zweck hat. Dieses Geld muss nach Venture-Kapital-Regeln in solche Transformations-Klima-Startup
investiert werden. Dann haben wir mehr getan fürs Klima, als wenn wir einfach nur alte Schulden tilgen, sondern wir investieren das Geld in die Transformation.
Tja, andererseits muss man natürlich sagen, ist es völlig unklar, wie die Banken selbst mit einem solchen Transformationsfonds dazu gezwungen werden sollen, das Geld wirklich strikt nur dafür auszugeben. Wenn sie es erstmal in ihren Büchern haben, weiß man nie, was sie damit tun. Ne? Und wenn das dann so liefe, ja, dann hätten die Banken das Geld einfach nur zurückbekommen. Außerdem muss man sehen, beruhen ja diese Schulden in dem SOFIN, in diesem Schuldentopf, auch wiederum auf der Rettung der Banken. Daher wäre es eigentlich nur fair, die Banken, jetzt wo es quasi gut läuft, mal an der Tilgung dieser Schulden zu beteiligen. Ne? Denn sonst würde mal wieder gelten, und das ist die sehr laute Kritik an diesem Vorschlag des Transformationsfonds, ne? Die Gewinne der Banken bleiben privat und die Risiken und Nebenwirkungen und insbesondere die Pleiterisiken trägt die Allgemeinheit.
Ja. Also ich kann im Prinzip dieser Idee durchaus was abgewinnen. Das ist so ein bisschen halt dieser Mechanismus auch, ja, wir müssen Schulden machen und wir wollen Schulden machen für die richtigen Dinge und wir können das nicht einfach im Haushalt machen, weil dann wir nicht kontrollieren können, für was das Geld eigentlich ausgegeben wird. Siehe Modernisierung der Bundeswehr, Schattenhaushalte links und rechts, und so ein bisschen ist das hier auch die Idee. Ja, wir bekriegen da Geld, wir könnten damit Schulden tilgen, aber stattdessen lass uns doch das Geld nehmen und in was investieren, was im Zweifel den Klima nützt. Aber ich sehe natürlich auch, und wir haben da auch mit ein paar Leuten gesprochen, die da ziemlich eng mit befasst sind, aber die konnten und wollten uns nicht sagen, wie genau soll das aussehen? Wie genau soll sichergestellt werden, dass das Geld wirklich zweckgebunden, dauerhaft zweckgebunden ausgegeben wird für diesen Zweck?
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Philipp, ich traue dem Braten nicht. Ja. Wenn da irgendwo eine Hintertür ist, dann ist die Kohle einfach weg und die Banken stecken sich die ein. Und außerdem würde ich doch sagen, Philipp, wenn es um gute Investments geht, die sich lohnen, dann machen die Banken das doch einfach aus eigenem Antrieb. Da brauchen die auch keine Staatskohle.
Ja,
oder da brauchen die keine Kohle, die momentan in einem Staatstopf liegt.
Die Argumentation da ist, die deutschen Banken sind nicht risikofreudig genug. Und wenn du dir anguckst, wer in den USA Startups und Venture Capital finanziert, das sind ja auch nicht die Banken.
Aber dann werden sie das doch mit diesem Transformationsfonds auch nicht sein.
Ja.
Denn du hast ja eben gesagt, Philipp, das Geld steht schon wieder in ihren Büchern. Die werden doch dann, wenn das wirklich das Problem ist, dass die Banken quasi nicht risikofreudig genug sind, warum sollen sie dann das Geld aus im Transformationsfonds raushauen?
Weil sie da auf irgendeine Art zu gezwungen werden, dieses Geld in Startups zu investieren. Aber das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, ja, Startup ist Risiko, aber wenn du da das Große losziehst, dann machst du halt auch richtig Kasse.
Klar, und dann liegen die Gewinne wieder bei den Banken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eine ziemliche Schnapsidee, wenn ich so ehrlich sein darf. Und ich finde, man soll damit diesen Schuldentopf bedienen. Und wenn man denn meint, wir brauchen mehr VC, ja, wir brauchen mehr Startup-Risikokapital, dann soll man eben tatsächlich aus Steuermitteln einen eigenen Topf aufsetzen mit dann entsprechend klaren Regeln. Zum Beispiel über zinsvergünstigte Kredite, ja, KfW-Kredite. Wieso denn eigentlich nicht? Es gibt ja zahllose KfW-Programme, wo jeweils quasi eine Bank einen Teil des Risikos trägt und die KfW einen anderen Teil des Risikos. Das wäre ja eine Möglichkeit.
Gibt es ja auf Länderebene zum Beispiel schon. Genau. Es gibt ja so Brandenburg und Berlin und so, die haben so Startup-Fonds, wo man sich bewerben kann und dann durchaus auch Geld kriegen kann. Ja, das ist eine Idee. Was man so hört, soll das bis zum Ende des Jahres geklärt sein.
Schauen wir mal. Wir bleiben auch da dran. Wir wollten euch aber mal auf diese Diskussion hinweisen und sind gespannt, vielleicht hört ihr ja auch noch so ein bisschen was davon.
Also, wir kommen auf die Zielgerade Richtung, Sonnenschirm.
Richtung Sommerpause.
Richtung Sommerpause.
Wir werden uns erholen.
Ja, das hoffe ich doch sehr. Das heißt bei dir aber auch ein bisschen Zeit wieder für deine Hobbys, für dein Hobby.
Genau, ich habe ja verschiedene, aber ich habe unter anderem ein etwas nerdiges Hobby. Ich bastle ja gerne an so einer App. Ne? Haben ja vielleicht einige von euch mitbekommen.
Schon mal gehört.
Haben wir vor einem Jahr auch mal in der Lage erwähnt. Als Karte nutzen sich ja viele von euch Google Maps. Klar, ist praktisch. Man ist halt auch Google mit den Problemen, die das eben so hat. Und dazu gibt es auch eine freie und offene Alternative, die OpenStreetMap. Und der Vorteil da ist, die ist halt super detailliert, an vielen Stellen sogar viel detaillierter als Google. Und es gibt, was ich auch ganz nice finde, so verschiedene Ansichten, zum Beispiel topografische Karten auf der Grundlage dieser OpenStreetMap oder Fahrrad.
Mittlerweile ist das ja schon fast selbstverständlich, aber du siehst auf so vielen kommunalen, Non-Profit, wie auch immer, Webseiten und Diensten und Apps, dass die halt die OpenStreetMap benutzen.
Genau.
Das ist einfach so eine gute, verlässliche, lizenzmäßig total abgesicherte, qualitativ hochwertige Kartenalternative, die sich an 1000 Millionen Ecken etabliert hat.
Und das gilt schon für die normale OpenStreetMap, also quasi die ganz normale Karte, die vielleicht so am ehesten mit Google Maps vergleichbar ist. Aber es gibt dann eben noch diese verschiedenen Ansichten, wo quasi im Prinzip dasselbe Kartenmaterial, aber auf andere Weise dargestellt wird. Ich hatte eben gesagt, topografische Karten, das sind ja diese, die man sonst so vielleicht so als Wanderkarten kennt, ne, wo so, keine Ahnung, Wälder und Feldwege und so besonders deutlich zu sehen sind und Flüsse und so. Dann gibt's eben auf OpenStreetMap-Grundlage auch eine Fahrradkarte, die OpenCycleMap und so. Und damit man die jetzt eben besonders praktisch nutzen kann, bastle ich seit Jahren an so einer App. Es gibt Apps für die OpenStreetMap, gibt's viele, aber es gibt eben nicht so viele Apps, ich kenne sogar ehrlich gesagt keine andere, die diese vielen verschiedenen Karten darstellt. Also die topografischen Karten auch und die Fahrradkarten und so. Genau, MapAlarm heißt diese App, gibt's für iPhone, iPad und Mac. Die zeigt eben verschiedene Karten an und das ist so ein bisschen auch, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, man kann Orte da drin speichern und man drückt einfach auf die Karte, dann kommt so eine Stecknadel und ist der Ort gespeichert. So, und Philipp hat es gesagt, in diesem Sommer soll wieder ein bisschen gebastelt und genördet werden. In diesem Sommer soll nämlich Synchronisation dazu kommen.
Ja, denn wenn man einen Punkt, also einen Ort auf dem iPhone in MapAlarm gespeichert hat, soll der dann gleichzeitig auch, wie das so der Name Synchronisation schon nahelegt, auch auf dem iPad und dem Mac erscheinen.
Genau.
Das ist nämlich bisher noch nicht der Fall.
Das ist bisher nicht der Fall und wenn es gut geht, wird auch eine Webversion dabei rausfallen.
Richtig, genau. Okay. Und ihr könnt Ulf dabei helfen. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr euch zum Testen anmeldet. Denn es ist ja immer ja so ein ganzer Zoo von Geräten da draußen mit allen möglichen Use Cases, wie das immer so heißt. WLAN, Funknetz, ein iPad, zwei iPad, ein Mac, kein Mac, ein iPhone. Also da gibt's ja tausend Use Cases, die jeweils ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Und um da möglichst viele abzudecken und Fehlern möglichst früh auf die Schliche zu kommen, ist es eben ganz wichtig, sowas dann eben auch mit Testern und Testerinnen ausprobieren zu können. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann geht ihr zu lage.link/karten.
Genau, lage.link/karten. Da könnt ihr MapAlarm für das iPhone, für das iPad oder für den Mac runterladen, jeweils in der Testversion. Und dann helft ihr mir so ein bisschen bei meinem kleinen Summer of Code. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
So, das war's. Die 340 ist im Kasten. Die letzte Lage vor der Sommerpause. Wir wünschen euch einen ganz, 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 ganz schönen Sommer. Erholsam, entspannend. Schaltet mal ab.
Legt euch in die Sonne oder legt euch in den Schatten, geht schwimmen, geht wandern.
Cremt euch immer schön ein.
Absolut. Und wir hören uns zwischendurch, wenn ihr mögt, so rund alle zwei Wochen bei unseren Sommerfolgen. Wir haben so ein paar spannende Interviews
für euch vorbereitet. Das ist super geworden. Also wir sind da recht happy mit.
Die meisten sind schon im Kasten. Morgen nehmen wir noch das letzte auf. Aber gut. Wir hören uns auf jeden Fall mit den ganz normalen Folgen der Lage der Nation Ende August wieder. Und bis dahin sagen wir, lasst es euch gut gehen. Habt einen schönen Sommer. Bis bald.
Winke, winke. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.